begrüße euch alle ganz herzlich und ich kann auch wieder nicht genug Dank aussprechen für die ersten Minuten hier, für die Momente mit der Musik, mit den schönen Gedanken, den Texten. Vielen Dank, dass wir zusammen dieses Fest feiern können hier, dieses Abendmahl. Und ich habe mir Gedanken gemacht, es ist ja immer so eine Herausforderung für Prediger, wenn man für sich selber den Anspruch hat, man möchte doch beim Abendmahl auch mal nochmal einen anderen Text beleuchten und nochmal woanders etwas finden. Und diese Woche bin ich auf einen Text gestoßen, der mich dazu gebracht hat, diese Predigt zu beginnen, sozusagen mit einer Quizfrage. Das ist eine Frage an euch. Und diese Quizfrage lautet, bisschen im Stil von, wie wir das früher bei Sabbatanfang machten, da wurde ein Text gelesen und dann wurde gefragt, wo steht der denn? Ne? Dann durften wir alle mal raten. Und ich sage euch jetzt einen Text und ihr müsst mir sagen, wo der steht, okay? Der Text heißt, und als er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor ihnen allen und brach's und fing an zu essen. Wer möchte einen Tipp geben? Wo das steht? Oder mir reicht auch die Begebenheit, wer das gesagt hat. Sagt mir, wer das gesagt hat. Das reicht mir. Ich höre noch nichts. Alle so bibelkundig hier und keinen Mut, das zu sagen. Wer sagte was? Von wo kam das? Von ganz hinten. Das sind hier die Schüler vom Gemeindefernstudium. Die haben in der Zwischenzeit vom letzten Mal bis hierher richtig was getan, das merkt ihr, ne? Das stimmt nämlich, das ist die richtige Antwort, das ist Paulus. Von Paulus ist die Rede, also ich sage den Text nochmal, und als er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor ihnen allen und brach es und fing an zu essen. Es gibt auch einen Hintergrund natürlich zu dieser Aussage in der Bibel. Und dieser Hintergrund ist, dass Paulus ja gefangen genommen wurde und nach langer Gefangenschaft in Jerusalem nun überstellt wird, also nicht nur Jerusalem, sondern Israel, würden wir mal sagen, überstellt wird nach Rom. Als Gefangener. Und damals gab es noch nicht so richtig Gefangenentransporte, also Schiffe, die ganz voll waren. Der Hauptmann hat sich ein paar Gefangene genommen, ein paar Soldaten, und dann haben die sich auf irgendeinem Schiff dann eingekauft, und ein Handelsschiff, und sind auf der Reise nach Rom. In Kapitel 27 und 28 der Apostelgeschichte, für die, die das nachlesen wollen, ist diese spannende Abenteuerfahrt beschrieben. Und die Situation, aus der dieser besondere Text mit dem Brotbrechen und dem Danken stammt, ist, als diese Abenteuerfahrt ihren dramatischen Höhepunkt erreicht und das Schiff havariert. 276 verzagte Menschen kämpfen ums Überleben an Bord dieses Schiffes, das wochenlang vom Wind hin und her getrieben wird. Etliches war schon vorgefallen. Die Crew des Schiffes hatte schon heimlich versucht, das Schiff im Beiboot zu verlassen. Das ist natürlich keine vertrauensbildende Maßnahme. Wenn die ganze Schiffscrew da auf einmal im Beiboot sitzt und du denkst, das ist kein gutes Zeichen. Und Lukas überliefert uns diesen Bericht in der Wir-Form. Und er ist ganz ehrlich, finde ich gut. Er gibt uns einen Einblick in seinen Gemütszustand damals. Er schreibt das auch in der Wir-Form. In Vers 20 schreibt er, da war all unsere Hoffnung auf Rettung dahin. Ja, er macht sich nicht im Nachhinein zu einem super Frommen. Er sagt also, ich hatte immer Optimismus. Ich wusste, Gott bringt mich da raus. Er sagt, all unsere Hoffnungen auf Rettung waren dahin. Also ist die Frage, wie schleicht sich ein so nach Abendmahl anmutender Text vom Brotbrechen und Danken und vom Essen in so eine biblische Robinsonade. Ich will diesen Abschnitt einmal vorlesen, beziehungsweise mit euch lesen. Ich hatte ja schon gesagt, Apostelgeschichte 27 steht dieser Text. Es ist ein langes Kapitel mit diesem ganzen Hin und Her, was da passiert, aber ab Vers 33 bis 38 ist dieser Abschnitt, den ich hier mit euch lesen möchte, dass wir die Situation, diese konkrete Situation jetzt nochmal
in Erinnerung gebracht bekommen. Da steht, im Morgengrauen forderte Paulus alle auf, endlich etwas zu essen. Ihr habt 14 Tage lang gehungert, sagte er. Wenn ihr überleben wollt, müsst ihr jetzt etwas essen. Und ihr dürft sicher sein, euch wird nichts passieren. Keinem von euch wird auch nur ein Haar gekrümmt werden. Nachdem Paulus das gesagt hatte, nahm er ein Brot, dankte Gott laut und vernehmlich, sodass es alle hören konnten, und begann zu essen. Da fassten alle neuen Mut und aßen ebenfalls. Insgesamt waren wir 276 Mann an Bord. Als alle gegessen hatten, warfen sie die restliche Ladung Getreide über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Das ist so eine Situation in den Stürmen des Mittelmeeres. Und ich habe ja mich hier schon so in mancher Rolle als Pastor gerieren müssen, mit der Lebenserfahrung, die man so, ein bisschen Lebenserfahrung, was man mitbringt. Aber die Stürme des Mittelmeeres habe ich schon einmal erlebt. Als Seefahrer habe ich mich ja hier noch nicht so etabliert. Bin auch nicht so ein, ich fahre Kanu, ne, und Kajak. Aber einmal, das muss ich euch erzählen, war ich auch auf dem Mittelmeer. Das war im Winter 1986, 87. Ich war auf der Marienhöhe und absolvierte gerade meine 13. Klasse. In diesem Fall müsste ich sagen, wir, weil Gundi war auch in der Zeit auf der Marienhöhe, in der 13. Klasse. Was die Kombinationsfähigen unter euch schon gleich darauf bringt, wie wir uns denn womöglich kennengelernt haben. Kein Exkurs jetzt hier. Und in den Winterferien, Dezember, um Weihnachten rum, als Ferien wurden, fuhren alle zu ihren Familien, wie man das halt so macht. Nur mein Freund Martin und ich, wir hatten natürlich wieder so eine spinnerte Idee. Und wir hatten uns vorgenommen, wir trampen Richtung Süden, so lange, bis wir unsere Plauze in die Sonne legen können. Das hatten wir uns vorgenommen. Und genau das haben wir dann auch gemacht. Ich werde euch die strapaziösen Details dieser Reise vorenthalten. Vielleicht mache ich mal so eine kleine Diashow mit 700 Dias oder sowas, um mich zu rächen für diese Situation damals. Nach einer Woche, kurz gefasst, nach einer Woche strapaziöser Reise kamen wir, in Klammern um Jahre gealtert, am Roten Meer an. Also schon ein weites Stück bis in den Süden von Israel. Strapaziös waren nicht nur die Übernachtung im Schnee in Österreich oder die Fahrt durch Jugoslawien in einem überfüllten und ungeheizten Bahnwaggon. Strapaziös war vor allem die Überfahrt mit dem Schiff von Athen nach Haifa. Kaum waren wir, und das war Heiligabend, aus dem Hafen von Piräus ausgelaufen schon, fühlte ich mich wie Paulus. 3 Tage kämpfte sich dieses Schiff stampfend durch das sturmgepeitschte Mittelmeer mit monstergroßen Wellen, und wir kämpften zumeist vergeblich gegen die Seekrankheit. Wir hatten kein Geld für eine Kabine und reisten als Deckpassagiere damals, aber an Deck konnte man sich gar nicht aufhalten. Also kampierten wir in so einer Art Durchgang, schliefen auf einfachen Sitzbänken, von denen wir regelmäßig heruntergeworfen wurden, wenn sich das Schiff wieder heftig in die See legte. Am 2. Tag liefen aufgeregt ein paar Matrosen an uns vorbei. Es roch beißend nach Qualm. Und wir beiden feigsten schon, dass unsere Eltern uns jetzt an Weihnachten doch noch sehen könnten, nämlich im Fernsehen. Das Mittelmeer kann ein ganz schöner Hexenkessel sein. Und das habe ich das erste Mal da erlebt. Also solche Wellen, und das war wie Hochsee war das. Und gleichzeitig habe ich es durch diese kleine Geschichte doch wieder geschafft, die Brücke von Weihnachten zu Paulus auf dem Mittelmeer zu schlagen. Weil das war an Weihnachten. Paulus und seine Gefährten sind in dieser Seenot. Denen ging es ein bisschen schlechter als uns damals. Ich möchte ein paar Beobachtungen dazu machen, und ich formuliere sie, um uns diese Situation persönlich nahe zu bringen, als Fragen, weil es geht auch um uns. Wir werfen ja Paulus öfter mal vor, dass er zu theologisch oder zu theoretisch oder zu abgehoben sei. Und selbst Petrus sagt das ja in seiner berühmten Stelle in einem seiner Briefe, dass manche der schriftlichen Einlassungen von Paulus doch schwer zu verstehen seien. Aber war er ein Theoretiker? War er ein Akademiker? Natürlich, er war beides. Aber er konnte es sich leisten, theoretisch und tiefgründig zu sprechen und zu schreiben, weil er durch und durch ein Praktiker war. Er hat erfolgreich Gemeinden gegründet. Er hat mit Menschen aller Art, Herkunft und Bildung gearbeitet. Er hat zu ihnen gepredigt, hat sie getauft. Und Paulus war auch ein Seelsorger. In dieser Geschichte wird das ganz deutlich. In dieser Geschichte befinden sich 276 Menschen in Lebensgefahr. Die haben bereits mehrere Wochen um ihr Leben gebangt und viele davon vielleicht schon damit abgeschlossen. Die Mannschaft hat schon heimlich versucht, sich abzusetzen. Wir sagten das gerade. Es gibt einen Kapitän an Bord. Ja, selbst der Reeder ist mit dabei, sagt der Text. Es gibt einen römischen Hauptmann mit seinen Männern. Aber wer übernimmt die Führung im Moment der größten Hoffnungslosigkeit? Paulus, der Gefangene. Er leitet und er sorgt sich um die Seelen. Alle sind nur noch am Jammern oder starren mit apathisch leerem Blick aufs Meer oder klammern sich am Boot fest. Und er schafft es mit wenigen Worten, allen Mut zu machen. Das steht hier. Er nimmt Brot, dankt es und bricht es und beginnt zu essen. Und das beeindruckt mich. Und deswegen ist die erste Frage, die sich mir spontan gestellt hat, bin ich ein Mensch, der anderen Mut und Hoffnung macht und nicht Angst? Bin ich ein Mensch, der anderen Mut und Hoffnung macht? Wir sind Adventisten und wir sehen uns als eine apokalyptische Bewegung. Und wer in der Gemeinde groß geworden ist, und das höre ich immer wieder, der weiß, dass wir oft genug besser darin waren, Menschen Angst zu machen, als ihnen Mut und Hoffnung einzuflößen. Mittlerweile gibt es ja schon etliche soziologische Studien, Value Genesis und andere Sachen, auch hier in Deutschland. Und immer wieder fällt auf, wie viele Gemeindeglieder Angst haben, nicht bereit zu sein, nicht fromm genug zu sein, nicht erlöst zu sein. Ich habe neulich Ehevorbereitung gemacht mit einem Pärchen und da brachte die Frau sprachlich ein Phänomen auf den Punkt, das ich schon seit 15 Jahren Ehe beobachte. Gundi hat schon Angst. Sie sagte das in drei Worten. Sie sagte, Hunger macht böse. Das ist ein bisschen übertrieben, ne? Wir lachen ja auch darüber, aber man kriegt schlechte Laune. Man ist schlecht drauf, wenn man Hunger hat. Ne? Das beobachten wir bei den Kindern. Beobachten wir an uns selber. Manchmal streiten wir uns und es wäre besser, wir würden einfach erstmal zusammen essen, weil der Blutzuckerspiegel im Keller ist. Aber diejenigen von euch, die schon älter sind und die auch den Krieg und echten Hunger miterlebt haben, die wissen, wie wahr das ist. Hunger macht böse. Verstehen wir uns richtig? Ich sage nicht, dass Paulus hier ein amtliches Abendmahl abgehalten hat. Darum geht es gar nicht. Ich lese nur die Worte. Ich lese nur, was hier passiert. Die Handlung des Dankens, des Brotbrechens, die mir deutlich machen, was Nahrung in solch einer Situation bedeuten kann. Und doch glaube ich, dass hier bewusst eine sprachliche Parallele, eine Brücke gebaut wird zu eben jenem Abendmahl, weil hier gesagt wird, es geht ums Überleben. Es geht ums Leben. Es geht darum, neuen Mut und neue Hoffnung zu bekommen. Es geht um Hunger. Und wenn wir heute Abend mal denken, dann denken wir in geistlichen Dimensionen. Wir stehen nicht auf einem untergehenden Schiff. Wir leiden keinen echten Hunger, zum Glück. Aber warum sollte es geistlich nicht so ähnlich bei uns aussehen, wie dort physisch? Macht nicht auch geistlicher Hunger böse? Muss nicht auch beim Abendmahl einer kommen und uns das Naheliegende anmahnen? Nehmt, esst, Jesus formuliert das in Imperativen. Paulus hier auch. Nehmt, esst, Befehlsform. Die Not unseres eigenen Lebens hat uns immer wieder so fest im Griff, dass wir nur noch die ermahnende Befehlsform hören können. Schön, wenn wir sie hören. Dass wir das Naheliegende nicht mehr hinkriegen, zu essen, wenn wir hungrig sind. Um ein Mensch zu sein, der anderen Mut und Hoffnung macht, muss ich selber mit dem Essen beginnen. So macht Paulus das. Geistlich haben wir dazu heute die Gelegenheit. Das war meine erste Frage. Aber indem Paulus hier, also die erste Frage, ich wiederhole das nochmal, bin ich ein Mensch, der anderen Mut und Hoffnung macht? Aber indem Paulus hier nicht nur die geistliche Leitung übernimmt, indem er es schafft, allen wieder Mut zu machen, begegnen wir ihm als einen Menschen, ein Nachfolger, als jemand mit einem Riesenmaß an innerer Freiheit. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, diese innere Freiheit, diese innere Gelassenheit in einer, so einer Situation mit dieser Klarheit, den nächsten natürlichen, naheliegenden Schritt zu machen. Der kann noch an andere denken. Wenn wir Hunger haben, je mehr Hunger es wird, dann können wir nicht mehr an andere denken. Er kann nach so langer Zeit in sich die Kraft finden, herzhaft in ein Brot zu beißen. Er findet Worte der Zuversicht. Das kann in so einer Situation ganz schön schwierig sein. Als ich damals auf dieser 3-Tage-Überfahrt war, da habe ich das Brot, was ich am Anfang gekauft habe, am Ende weggeschmissen. Kriegt das nicht hin. All das, was die anderen bindet, was sie bindet, diese Angst, die Schwäche, das Klammern an das eigene Leben, von dem allem scheint er irgendwie frei zu sein. Und eben frei damit eben auch für die anderen. Ich habe deswegen den Titel dieser Predigt gewählt und habe gesagt, sie soll heißen, die Speisung der 276. Die Speisung der 276. Hätte ich auch als Quizfrage machen können. Das Wunder ist nicht das der Vermehrung von wenig Brot in viel Brot, wie damals bei der Speisung von 4.000 oder 5.000, sondern das der Mehrung von wenig Hoffnung in viel Hoffnung, von wenig Mut in Zuversicht. Die zweite Frage, die ich also stelle, lautet, habe ich diese innere Freiheit? Habe ich diese innere Gelassenheit? Aber angesichts des Tisches Jesu, der vor uns aufgebaut ist, hier vorne, verschiebt sich das Blicken auf die eigenen Ressourcen oder deren Abwesenheit zugunsten eines Angebotes. Im Abendmahl, das uns daran erinnern soll, wie wir frei gemacht wurden. Dass wir frei gemacht wurden. Hier wird uns die Frage gestellt, willst du diese innere Freiheit? Oder willst du jammern darüber, dass du sie nicht hast? Willst du sie haben? Und nach den Fehlschlägen des Alltags lautet sie auch oft, willst du die innere Freiheit wieder zurückhaben? Das ist das Angebot. Und an dieser Nahtstelle, das waren die beiden Fragen, mehr Fragen habe ich nicht an diesem Text heute, an dieser Nahtstelle verbinden sich diese beiden Fragen. Bin ich ein Mensch, der andere ermutigt? Habe ich diese innere Freiheit? Will uns davor bewahren, diese Verbindung aus Paulus irgendeinen überirdischen Glaubenshelden zu machen. Nur bewundert auf ihn hinzublicken, in der Gewissheit, nein, so einer bin ich nicht. Ich teile nicht das Brot aus, ich nehme es nur an. Aber auch Paulus konnte nur danken, brechen und austeilen, weil er zuvor etwas bekommen hatte, das nicht von ihm selber stammen konnte. Einige Verse zurück, wer das Kapitel noch aufgeschlagen hat, spricht Paulus schon mal an die versammelte Mannschaft. Also auch da hat er sich schon als geistlicher Mentor hier herausgestellt. Auch da war schon vom Hunger die Rede. Vers 21, folgende steht, während dieser ganzen Zeit hatte niemand etwas gegessen. Da sagte Paulus zu der Schiffsbesatzung, ihr Männer, es wäre besser gewesen, ihr hättet auf mich gehört und in Kreta überwintert. Dann wären uns allen diese Ängste und Schwierigkeiten erspart geblieben. Da Doch jetzt bitte ich euch eindringlich, gebt nicht auf, keiner von uns wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. In der letzten Nacht stand neben mir ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Er sagte, fürchte dich nicht, Paulus, du wirst vor den Kaiser gebracht werden und auch alle anderen auf dem Schiff wird Gott deinetwegen am Leben lassen. Deshalb hab keine Angst, ich vertraue Gott. Es wird sich erfüllen, was er mir gesagt hat. Wir werden auf einer Insel stranden. Paulus konnte anderen Mut machen und war innerlich frei, weil er im Auftrag Gottes unterwegs war. Weil Gott zu ihm sprach, recht deutlich sogar. Weil er mehr von Gott wusste als alle anderen an Bord. Und das hat letztlich das Leben dieser 276 Menschen gerettet. Und darum geht es letztlich beim Abendmahl. Ob das dort auf dem sinkenden Schiff war oder ob das hier bei mir ist. Es geht um Rettung. Als all unsere Hoffnung auf Rettung dahin war, schreibt selbst Lukas, der fromme Begleiter von Paulus, als all unsere Hoffnung dahin war, da kommt Gott ins Spiel. Das ist nämlich seine Spezialität. Er kann wieder Mut machen, wieder Hoffnung machen, indem er dir Brot und Wein hinhält und dich einlädt heute, diese Rettung anzunehmen. Amen.